Ich lese uns den Text für die Predigt heute und der steht in der Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn: Geh nach Süden auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten. Und er befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn: Verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte: Wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus, einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen: Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt. So machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Hofbeamte fragte Philippus: Von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte: Sieh, da ist Wasser. Kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Philippus fand sich in der Stadt Aschdod wieder. Er verkündete die Botschaft Gottes dort und in jeder Stadt auf dem Weg, bis er nach Caesarea kam. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du ein Gott bist, der redet. Und wir danken dir auch für dein Wort heute Morgen. Und ich möchte dich bitten, dass du alles Störende hinwegnimmst, dass du unsere Herzen, unsere Ohren öffnest für dein Reden und dass du meinen Mund füllst, dass ich deinen Ruhm und deine Ehre verkündige. Amen. Nach guten Nachrichten sehnen wir uns ja alle. Was würden wir uns freuen, wenn der Gesundheitsminister erklären würde, die Pandemie ist zu Ende? Was würden wir uns freuen, wenn der UN-Generalsekretär verkündigen würde, Ukraine und Russland haben sich versöhnt? Solche Nachrichten würden wir gerne hören. Doch die Realität sieht leider oft anders aus. Nach guten Nachrichten sehnte sich auch die Gemeinde Jesu. Sie war ja diejenige, die eigentlich die gute Nachricht, das Evangelium, bekannt gab, und deswegen wurde die Gemeinde verfolgt. Sie sehnte sich nach guten Nachrichten, aber es kam eigentlich nur schlechte Nachrichten an sie heran, denn es wurde bekannt, dass einer der Oberen der Juden die Gemeinde anfing, massiv zu verfolgen. Saulus, auch mit Namen Paulus, war einer dieser Anführer, der die Gemeinde Jesu zerstören wollte. Stephanus hatte er schon töten lassen und unter großer Klage wurde dieser Stephanus bestattet. Und wir lesen dann einige Abschnitte vorher, dass die 12 Apostel in Jerusalem blieben, während sich all die anderen über Judäa und Samaria zerstreuten. Unter ihnen war auch Philippus. Es ist wohl der Philippus, der von den Aposteln als Diakon eingesetzt worden war. Und er geht von Jerusalem nach Samaria und er verkündigt dort die gute Nachricht von Jesus. Und die Menschen dort kommen zum Glauben. Sie lassen sich taufen und die gute Nachricht breitet sich in Samaria aus. Wir würden heutzutage vielleicht so in frommen Kreisen, da war eine Erweckung. Da geschah richtig etwas in dieser Region. Das Reich Gottes ist in Bewegung und Petrus Und Johannes kommt dann auch noch nach Samarien. Sie beten für die Christen dort. Der Heilige Geist demonstriert sich in massiver Weise. Und immer mehr wird die Botschaft von Jesus bekannt. Die gute Nachricht, das Evangelium. Aber was ist denn die gute Nachricht? Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann wird es sicherlich das eine oder andere Mal geschehen, dass Menschen uns fragen, ja, woran glaubt ihr denn eigentlich? Es kann ja sein, dass ihr morgen vielleicht in der Schule oder am Arbeitsplatz gefragt werdet, ja, was habt ihr gemacht oder was hast du gemacht? Und dann sagst du, ja, ich war im Gottesdienst. Ja, und worum ging es da? Ja, es ging um die gute Nachricht. Ja, um welche gute Nachrichten? Ja, und jetzt kannst du Antwort geben. Was wäre deine Antwort, wenn jemand dich fragen würde, was ist der Inhalt der guten Nachricht von Jesus? Das könnte auch so eine kleine Hausaufgabe mal für heute Nachmittag sein, einmal so vielleicht nur in einem Satz mal aufzuschreiben, wie drücke ich denn das aus? Ich habe das schon in jungen Jahren gemacht und das hat mir geholfen, dann auch Antwort zu geben, wenn Menschen mich gefragt haben. Und diese Antwort wird ganz unterschiedlich ausfallen. Der eine würde vielleicht sagen, Jesus liebt dich oder Jesus liebt mich. Ein anderer würde sagen, die gute Nachricht bedeutet, Gott versöhnte die Welt mit sich selber, mit Jesus Christus. Ein anderer würde sagen, die gute Nachricht besteht darin, Jesus stirbt am Kreuz für die Sünde der Welt. Und ein anderer würde sagen, es gibt ewiges Leben. Wiederum ein anderer würde vielleicht einfach aufschreiben, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Als Christen geben wir die gute Nachricht weiter. Philippus ist einer von ihnen. Und das sind so drei Wesensmerkmale, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass es dann darauf ankommt, dass wir hörbereit sind, dass wir bereit sind zu hören. Philippus ist ja gerade in Samaria und dann hört er einen Engel, einen Bote Gottes und sagt, mach dich auf, geh auf die Straße Richtung Gaza. Und er fügt noch an, da wo es öde ist, wo es wüst ist, mach dich auf in die Wüste. Raus aus diesem Erweckungsgebiet in die Wüste. Und Philippus folgt. Er gehorcht. Wie redet Gott? Ganz unterschiedlich. Hier gebraucht er einen Engel. Manchmal wird er vielleicht einen anderen Menschen oder einen Anruf, wie wir es vorhin gehört haben, oder auch so eine innere Stimme, die zu uns spricht und sagt, dieses oder jenes sollen wir tun. Denn das geschieht im Weiteren. Philippus macht sich auf, er befindet sich nun auf dieser Straße und dann ist es der Geist Gottes, wohl eher so eine innere Stimme, die ihn drängt, zu diesem Wagen zu gehen. Und es ist nicht klar, ob der Philippus sich ein bisschen sputen musste, ein bisschen schneller laufen musste oder ob er an einem Ort war, wo dann dieser Wagen vorbeikam. Und er nur auf ihn gewartet hat oder ihm entgegenging. Philippus tut das. Er nähert sich diesem Menschen und dann hört er wieder diesen Menschen reden, beziehungsweise etwas vorlesen. Er kriegt mit, womit sich diese Person beschäftigt. Und Philippus ist derjenige, der nun ein Gespräch anfängt. Er fängt an zu reden. Und das braucht immer wieder Mut. Das merke ich bei mir selber. Menschen anzusprechen und dazu noch Fremde. Philippus spricht ihn an, er textet ihn nicht gleich zu, sondern er stellt ihm eine Frage. Er hört ihn ja lesen und fragt, verstehst du auch, was du da liest? Verstehst du auch, was du da liest? Und dann antwortet sein Gegenüber, wie kann ich, wenn mir das keiner erklärt? Und dann tut dieser Schatzmeister, dieser Kämmerer etwas. Er bittet den Philippus, steig doch ein in den Wagen. Also das haben wir ja alle von Kindheit an gelernt, oder Kinder sollten das auf jeden Fall nicht machen, in den Wagen eines Fremden einsteigen. Nun, wenn wir erwachsen sind, gerade vielleicht wir Männer, bei den Frauen würde ich das auch nicht unbedingt raten, aber bei den Männern, trotzdem braucht es Mut, einzusteigen in den Wagen eines Fremden. Philippus geht darauf ein. Aber es braucht Mut. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal als Student in meinem Leben getrennt bin. Da stand ich auf so einer Raststätte, wo mich noch jemand abgesetzt hatte, ein Studienkollege, und dann wollte ich weiter trampen. Und ich muss sagen, ich hatte richtig ein bisschen Schiss. Und dann war ich da auf der Raststätte und dann sah ich da ein Auto stehen mit dem Kennzeichen, ich wollte damals nach Salzgitter, und habe diese Frau gefragt, ob sie mich mitnehmen würde. Und sie nahm mich mit und sie sagte mir, das ist das erste Mal, dass ich jemanden mitnehme. Und ich sage, es ist das erste Mal, dass ich auch mit jemandem Fremden mitfahre. Und wir kamen ins Gespräch und die Frau war so nett und freundlich und hat mich bis vor die Haustür meiner Eltern gebracht. Dennoch, es braucht Mut, wenn wir auf Menschen zugehen, mit ihnen ins Gespräch kommen wollen. Doch oft öffnet sich damit eine Tür, um die gute Nachricht von Jesus bekannt zu geben. Lukas schreibt ja im Vorfeld, mit welcher Person dieser Philippus zusammenkommt. Philippus hat vielleicht diese Staatskarosse gesehen. Ich weiß es nicht, diesen Wagen. Wir wissen nicht, ob das ein Pferdewagen war oder ob das eine Sänfte war, auf die er getragen wurde. Auf jeden Fall war es ein reicher Mann. Es war der Schatzmeister, der Kämmerer, der Königin Kandake, also von Äthiopien. Und es wird noch erwähnt, dieser Mann war ein Eunuch. Und er war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Das heißt, er hatte eine Sehnsucht nach dem lebendigen Gott, nach dem Gott Israels. Aber er kannte die gute Nachricht von Jesus nicht. Aber es zog ihn etwas und er machte sich auf nach Jerusalem. Und die Frage ist ja, wo stehst du? Bist du so einer wie dieser Schatzmeister, der du Gott suchst, der du sagst, ja, ich liebe Gott, aber irgendwie habe ich noch keine Beziehung zu ihm? Dieser Schatzmeister, es wird hier, wie gesagt, ausdrücklich erwähnt, war ein Eunuch. Und ich weiß nicht, ob ihr euch alle darunter vorstellen könnt, was ein Eunuch ist. Ich weiß nicht, ob wir heute einen Eunuchen als einen, in Anführungsstrichen, Diversen bezeichnen würden. Es gibt ja so, dass wir heutzutage männlich, weiblein und divers haben. Vielleicht würde der Eunuch in diese Kategorie reinpassen. Das war nämlich ein Mann, dem man die Hoden entfernt hatte. Damit kam sein ganzer Hormonhaushalt durcheinander und das wurde praktiziert und das wurde über all die Jahrhunderte und Jahrtausende, vor allem in Königshäusern, ich habe das auch gelesen, in China, in Südkorea, es wurde immer wieder praktiziert, weil diese Personen keine Gefahr für den König darstellten oder auch für Frauen, weil eben ihr Hormonhaushalt anders gestaltet war. Und deswegen wurden diese Personen entweder als die oberste Leibwache des Königs gestellt, als Schatzmeister oder oftmals auch als derjenige, der über das Frauenhaus des Königs gesetzt war. Und wir wissen nicht, wie Philippus das erfahren hat. Ich vermute mal im Gespräch, denn Lukas erwähnt es ja. Aber zu diesem steigt er ein. Und manche in Indien gibt es auch noch solche Eunuchen, die bezeichnen sich übrigens als heute als Transgender. Und jetzt sitzt Philippus neben dieser Person. Und diese Person liest den Propheten Jesaja. Philippus ist so mutig gewesen, einzusteigen, zu gehen, und jetzt fängt er an zu reden an. Und anhand dieses Textes, so lesen wir, erklärt er nun diesem Verschnittenen, wie Luther übersetzt hat, diesem Eunuchen, diesem Menschen erklärt er nun die gute Nachricht von Jesus. Und er scheint das sehr ausführlich getan zu haben. Er hatte ja eigentlich alle Zeit der Welt. Gott hatte ihn da ja hingeschickt. Der Mann war auf dem Weg nach Äthiopien, also er hatte noch eine lange Wegstrecke vor sich. Und Philippus nimmt sich jetzt Zeit. Wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, dann bedeutet es oft auch, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir andere Dinge beiseite zu legen haben, um uns ganz diesen Menschen zuzuwenden, um auch herauszufinden, was sie beschäftigt. Und dazu ist ein gutes Mittel immer wieder die Frage, wo kann ich anknüpfen an dem, was Menschen beschäftigt? Mach das ab und zu mal, wenn ich Menschen begegne, die zum Beispiel ein Kreuz tragen. Dann ist so eine Frage, die ich stelle, tragen Sie dieses Kreuz als Schmuckstück oder als Bekenntnis? Und schwupp, bin ich im Gespräch. Dann wird nämlich schnell deutlich, was ist dieser Person wichtig? Und das ist ein Anknüpfungspunkt, zu sehen, was beschäftigt diesen Menschen? Was trägt der? Und gerade jetzt angesichts auch dieser Zeit, der Not, vielleicht auch so eine Frage zu stellen. Wie gehst du damit um, dass jetzt dieser Krieg in Europa ausgebrochen ist? Was beschäftigt dich damit? Philippus fängt, wie gesagt, mit dieser Frage an. Und das gibt den Einstieg. Er erklärt ihm die gute Nachricht von Jesus. Und Jesus selber hat deutlich gemacht, was die gute Nachricht ist, worin sie besteht. Und die gute Nachricht besteht darin, dass ein Mensch umkehrt. Jesus und auch Johannes der Täufer, sein Vorgänger, haben immer gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Kehrt um von eurem alten Weg. Kehrt um von den Taten, die ihr getan habt. Kehrt um, tut Buße. Wenn wir an Buße tun denken, dann denken wir oft immer an die anderen. Der Putin, der sollte umkehren. Der sollte eine Sinnesänderung vornehmen. Oder vielleicht der Boris Becker, der sollte Reue zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die Richterin hatte ihm unter anderem vorgeworfen, dass er keine Reue gezeigt hat. Darin besteht Umkehr, Reue zu zeigen und deutlich zu machen, den Weg, auf dem ich mich bisher begeben habe, war ein falscher. Ich habe Schuld auf mich geladen. Und wenn ich Schuld auf mich geladen habe, dann brauche ich was? Vergebung. Und es bedeutet aber auch, dass andere Menschen an mir schuldig werden oder schuldig geworden sind und dass ich das nicht ihnen immer wieder vorwerfe und mit mir herumtrage und ihn dann immer vor den Kopf werfe oder an den Kopf werfe, vor die Füße schmeiße, sondern dass ich dieser Person vergebe, da wo Menschen auch an mir schuldig geworden sind. All das wird Philippus diesem Eunuchen erzählt haben. Die gute Botschaft von Jesus, das ist das, der nämlich der Schlüssel. Tut Buße, kehrt um. Ich kann mich noch gut dran erinnern, ich bin Christ geworden und ich habe mich für Jesus entschieden und dennoch war da noch etwas in meinem Leben, was ich nicht bekannt habe. Das lag noch schwer auf mir. Über Jahre hinweg hat mich das belastet. Es hat mich beschäftigt. Eine Schuld, die ich auf mich geladen habe, wo ich anderen Schaden zugefügt habe, was keiner wusste, was ich aber nicht bekannt habe. Und dann habe ich eines Tages all den Mut zusammengefasst und ich denke, auch da hat der Geist Gottes gewirkt und dann bin ich zu einem Seelsorger gegangen. Und was ich dachte, wenn ich jetzt zu diesem Menschen gehe, der wird jetzt sagen, oh Detlef, das hätte ich nicht von dir gedacht, dass du so ein schlechter Mensch bist, dass du sowas getan hast. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Das dachte ich, dass er das sagen würde. Aber das hat er nicht getan. Sondern er hat gesagt, Detlef, im Namen Jesus, dir ist deine Schuld vergeben. Diese Person wusste nämlich, ich bin auch einer, der auch aus dieser Vergebung heraus lebt. Und da hat er mir das zugesprochen und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich aus diesem Raum rausgegangen bin. Reingegangen bin ich niedergeschlagen, niedergedrückt. Rausgegangen bin ich geschwebt. Ich hätte hüpfen können vor Freude, wie es bei Malachi heißt, wie so die Mastgelber, die so hüpfen vor Freude. So wie auch dieser Eunuch, dieser Kämmerer, wo es heißt, er zog seine Straße mit Freude weiter. Ein Mensch kehrt um, das ist hier innerlich zu verstehen. Denn er zog ja nicht wieder zurück nach Jerusalem, aber sein Leben war jetzt komplett erneuert. Und als Ausdruck dessen, dass er gesagt hat, ich folge jetzt diesem Jesus, ich gehöre diesem Jesus, lasse ich mich jetzt taufen. Es hindert mich ja nichts mehr dran. Wir finden noch in späteren Textzeugen, dass Philippus nochmal nachfragt, ob er wirklich auch bekennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und daraufhin wird er dann getauft. Aber es wird deutlich, unter dem, was in diesem Gespräch im Einzelnen stattgefunden haben, wissen wir nicht. Aber er hatte verstanden, dass Jesus sein Leben für ihn gegeben hat. Er hatte verstanden, dass Jesus für ihn bezahlt hatte. Am Kreuz. Am Kreuz hat Jesus die Strafe auf sich genommen, die dieser Kämmerer verdient hätte, die du verdient hättest, die wir alle verdient hätten. Jesus hat diese Strafe auf sich genommen. Den Tod, den wir verdient hätten. Dieser Mensch kommt zum Glauben, er lässt sich taufen und Philippus ist weg. Und jetzt ist dieser Eunuch nicht tief traurig, dass sein Seelsorger und derjenige, der ihn zu Jesus geführt hat, jetzt nicht mehr da ist, sondern er zieht seine Straße mit Freude weiter. Und in der Kirchengeschichte wissen wir, dass durch diesen Schatzmeister, durch diesen Eunuchen, das Evangelium nach Äthiopien getragen wurde und die äthiopische Kirche sich auch auf diesen Mann auch beruft. Dir sind deine Sünden vergeben und du darfst auch anderen vergeben. Und die Botschaft von Jesus gilt nicht nur Juden, sie gilt allen Menschen. Sie gilt allen Menschen. Dazu gehören auch die Fremden, also auch so ein Äthiopier. Dazu gehörst auch du, wenn du Deutscher oder Schweizer oder welche Nationalität auch immer du hast und keine jüdische Herkunft hast. Auch dir gilt diese gute Nachricht. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Und ich weiß nicht, was Philippus alles noch gelesen hat mit dem oder besprochen hat und was noch der Kämmerer im Weiteren gelesen hat. Er hat ja diese Schriftrolle des Jesaja gekauft, aus Jerusalem mitgebracht. Und jetzt hat er verstanden, worum es geht. Es geht um Jesus, um die gute Nachricht. Ich vermute, dass Philippus vielleicht es ihm gezeigt hat, oder vielleicht hat der Kämmerer auf dem Weg weitergelesen, was im Propheten Jesaja noch steht. Beim Propheten Jesaja, er war ja bei Kapitel 53, wobei es in der hebräischen Bibel keine Kapiteleinteilung gibt. Aber in Kapitel 56 wird dann Folgendes gesagt: Ein Fremder, der sich zum Herrn bekehrt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich bestimmt aus seinem Volk ausschließen. Der Fremde, der Ausländer, soll nicht sagen, der Herr wird mich aus seinem Volk ausschließen. Und jetzt kommt es, und jetzt geht es weiter im Propheten Jesaja, Kapitel 56. Und auch die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum. So mag sich dieser Mann gefühlt haben. Ich bin ein vertrockneter Baum. Ich bin stinkereich. Ich bin die zweitwichtigste Person in diesem Königreich. Aber ich bin ein vertrockneter Baum. Ich kann keine Nachkommen kriegen. Warum hat man das mit mir gemacht? Warum bin ich so geworden, wie ich bin? Diese Frage mag ihn vermutlich beschäftigt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, die vielleicht mit ihrer sexuellen Identität Schwierigkeiten haben, genauso empfinden. Der Eunuch, so heißt es beim Propheten Jesaja, soll nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum. Und dann geht es weiter. Denn so spricht der Herr den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, denen werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne und Töchter. Denn der Name, den ich ihnen geben will, ist ein ewiger Name, er wird niemals ausgelöscht. Beim Propheten Jesaja angekündigt, das wird passieren. Und es ist passiert. In der Apostelgeschichte 8 lesen wir, der erste Heide, von dem berichtet wird, der zum Glauben an Jesus kommt, der sich taufen lässt, ist ein Eunuch. Und damit erfüllt sich, was im Propheten Jesaja versprochen wurde. Und es ist die Botschaft an alle, die sich vertrocknet fühlen, die denken, Gott kann aus mir nichts machen und kann mich nicht gebrauchen, doch er kann dich gebrauchen. Und Gott fügt noch hinzu, wenn du in meinem Bund bleibst. Er knüpft eine Bedingung dran. Bei mir bleiben, in meinem Bund bleiben, das tun, was mir Freude bereitet. Und das hat dieser Fremde, dieser Eunuch getan. Er zog seine Straße fröhlich. Seine Lebensgeschichte ist aufgeschrieben worden. Ein Denkmal wurde ihm gesetzt. Wenn Gott diesen gebrauchen kann, dann kann er auch dich gebrauchen. Und dann möchte er auch dich gebrauchen, dass du bereit bist, zu den Menschen zu gehen, ihnen davon zu erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. Jesus ist für alle gestorben. Gott will alle. Diese Botschaft haben wir weiterzugeben. Ich war gestern auf einem größeren Familientreffen. Ja, von väterlicherseits sind wir eine sehr große Familie, über 280 Nachkommen von meinen Großeltern. Da ist viel Freude und da ist auch viel Leid. Und ich sprach gestern mit einer meiner Cousinen, und ihr Vater war ein Tyrann. Ich wusste es teilweise vorher, sie hat es mir aber auch nochmal erzählt, was alles in dem Hause abgelaufen ist. Schreckliche Sachen. Und sie sagte, ich kann keine Kinder kriegen. Und dann wurde vor etlichen Jahren noch ihre Schwester ermordet. Und sie sagte eigentlich, ich habe da die Bibel in die Ecke geworfen. Aber dass andere für mich gebetet haben und dass Gott mich auch noch mit meinem verkorksten Leben und mit all dem, was ich erlebt habe, gebrauchen kann und ich Christ werden durfte. Ein Mensch, der viel, viel Leid erlebt hat. Gott kann jeden gebrauchen und möchte jeden einladen. Er möchte dich und mich dazu gebrauchen, dass wir anderen die gute Nachricht erzählen. Sind wir offen, dass Gott uns auch überrascht, vielleicht in der kommenden Woche, dass wir darum bitten, Herr, zeige mir einen Menschen, der diese Botschaft braucht, wie dieser Eunuch aus Äthiopien. Amen.